werden sollen. Daraus wird sich dann im Folgenden vieles wahrscheinlich auch erklären, nämlich vor allem in Bezug auf die unterschiedliche Erziehung der Kinder, besonders in Bezug auf den Sport. Meine Mutter hing mit ganz besonderer Liebe an ihren Vater. Ich weiß das nicht nur also aus ihren Erzählungen, das wäre vielleicht zu subjektiv, aber als Kind, aber auch später, sagen wir als junger Mann, hatte ich ja noch Gelegenheit, viel mit den Geschwistern, mit der Tante Nora, mit Onkel Edi und mit Tante Wiede beisammen zu sein. Und immer wieder, wenn die Sprache auf den Großvater kam, ja, die Kinder haben alle, sind außerordentlich stark an ihm gehangen. Und er hat also einen Eindruck auf sie hinterlassen. Und er war also wirklich das, was man heute in der modernen Psychologie als eine Vatergestalt nennen würde. Aber so ganz besonders war meine Mutter also irgendwie ihm seelisch verbunden. Und das wollte ich mit diesen einleitenden Worten irgendwie zum Ausdruck bringen. Die Erziehung der Kinder war außerordentlich streng. Also wir würden nach den heutigen Maßstäben gemessen es einfach fast als unverantwortlich oft bezeichnen. Die Großmutter ist selbst im Sacré-Cœur erzogen worden. Und vor der Jahrhundertwende sind ja da Erziehungsmethoden praktiziert worden, die uns heute nur also ein Kopfschütteln abnötigen. Der Großpapa war durch seine vielen Reisen, viel von allein, also von zu Hause weg. Und wenn er dann hier war und im Kreise seiner Familie sich sozusagen zur Erholung fand, dann hat er natürlich größten Wert darauf gelegt, dass die Kinder fröhlich sind, natürlich, und um ihn herum, er hat sich außerordentlich viel mit ihnen befasst und sich mit ihnen abgegeben. Und ich weiß das also von meiner Mutter, in dieser Zeit, in der er so zu Hause weilte, hat er ziemlich hart gegen diese drakonischen Erziehungsmethoden also Einspruch erhoben, sodass also immer seine Anwesenheit gleichzeitig eine Art Erholungspause auch für die Kinder war. Der Haushalt in Hallein muss enorm groß gewesen sein. Wenn man sich vorstellt, was da Geschäftsfreunde und Techniker und so weiter empfangen worden sind, bewirtet werden mussten, Gesellschaften gegeben und so weiter. Man kann sich heute von Art und Umfang eines Unternehmens in der damaligen Zeit, glaube ich, schwer eine Vorstellung machen. Dazu kommt noch, dass die Kinder auch wieder alles sozusagen hineinprojiziert in die Sitten und Gebräuche der damaligen Zeit eine Erziehung genossen haben, die von der heutigen natürlich ganz weit abweicht. Größter Wert wurde auf Sprachen gelegt. Tatsächlich haben alle vier Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch perfekt können. Englisch vielleicht am wenigsten. Italienisch war fast die zweite Muttersprache. Das ist nicht weiter verwunderlich. Ist doch die Großmama aus Triest gebürtig. Die Urgroßmutter war Triestinerin. Und es ist klar, dass im Haus in Triest, also im Hotel de l'Orme, hauptsächlich dieser typisch Triestiner Dialekt gesprochen worden, der nicht sehr schön ist und bestimmt nicht das mit klassischem Italienisch was zu tun hat. Aber es wurde eben Italienisch in der Mundart der dortigen Region gesprochen. Das war sozusagen die Umgangssprache. Der Urgroßvater war Franzose, also war der Schwerpunkt der zweiten Sprache Französisch. Die Großmutter selber hat natürlich fließend Französisch gesprochen und hat sich auch immer mit ihren Freunden und so weiter nicht in Italienisch, sondern in Französisch unterhalten. Englisch war eigentlich die einzige echte Fremdsprache, wobei ich also Fremdsprache so verstanden wissen will, dass sie nicht zur Familie oder irgendwie lokal oder abstammungsmäßig hineingepasst hat. Die musste wirklich als Fremdsprache erlernt werden. Nun hatte jedes Kind über lange Zeiträume eine Gouvernante mit aus dem betreffenden Land mit der alleinigen Aufgabe, diese Fremdsprache den Kindern nahezubringen. zusammen mit dem übrigen Personal, also da waren also Köchin und Stuhlmädchen und Mädchen für alles, was man so damals genannt hat, dann ein Gärtner-Ehepaar, war dieses Hallein ja ein wirklich recht großer Zirkus. Es sind natürlich auch eine Menge Viecher gehalten worden, wie das ja auch damals üblich war. Die Kinder hatten Kaninchen und Hühner und dann Meerschweinchen. Und meine Mama hatte einen Esel, den Gilby, mit dem sie also ausgeritten ist, natürlich unter Aufsicht. Die größte Freude für die Kinder war natürlich eine Reise nach Salzburg. Das war ja damals ein Erlebnis. Das Auto war damals noch nicht also in dem Sinn im Gebrauch. Und so wurde diese doch ziemlich bedeutende Strecke über einen Tagesausflug mit dem Pferdewagen zurückgelegt. Und das war natürlich für die Halleiner ein besonderes Freudenfest. Das war natürlich immer nur, wenn der Großvater zu Hause war, hat er also mit der Mutter und mit den Kindern einen Ausflug nach Salzburg gemacht. Der Höhepunkt dort war natürlich ein Besuch im damals berühmten Café Bazar. Meine Mutter ist also heute, also halt bis zu ihrem Tod, war sie immer noch in Erinnerung in diesem Café Bazar, dass es eine sehr schöne Ausstattung hatte und also für die damaligen Verhältnisse ausgezeichnete Dinge bieten konnte und einen entsprechenden Rahmen abgab. Und die Kinder waren also immer tief beeindruckt, wenn sie also ein oder zwei Stunden im Café Bazar verbringen durften. Besonders wertvoll schien meinem Großvater die sportliche Ausbildung der Kinder. Und er hat auf diesem Gebiet wirklich, also meine Mutter zweifellos bevorzugt, aber auch den anderen wirklich eine gute Ausbildung zuteil werden lassen. Es gab in Hallein, als die Kinder schon älter waren, also so ungefähr mit 10, 12, 13 Jahren etwa, einen eigenen Turnlehrer. Das heißt, das war eigentlich kein Turnlehrer, der war Athlet, der hieß Jagendorfer und ist in Wien und überhaupt in der damaligen Monarchie aufgetreten. Er war Ringer. Also so richtig, wie man sie kennt, diese Athleten aus dem berühmten Marscheinzug der Gladiatoren, nicht wahr, mit Pantherfell, Orden, den hinaufgezwirbelten Schnurrbart und einen Mittelscheitel, ein riesenbrocken Mann, der also viele Monate in Hallein gelebt hat und dessen Aufgabe es war, also die Kinder vor allem im Turnen, ich will nicht sagen Leichtathletik, aber es war ein rhythmisches Turnen, das ist übrigens auch ziemlich aus der Mode gekommen. Das war Keulenschwingen, gewisse Reigenfiguren üben, nicht wahr, Ringe und dergleichen, also eine sportliche, aber hauptsächlich ins Turnerische hineigende Tüchtigung, körperliche Ertüchtigung. Daneben gab es natürlich Fechten, für meine Mutter noch Reiten, vor allem später dann in Wien, da hat sie also richtigen Reitunterricht genommen. Und darüber hinaus auch für meine Mutter, die anderen Kinder hatten offensichtlich damals zumindest kein Interesse, die Jagd. Mein Großvater war selbst leidenschaftlicher Jäger und hatte eine Jagd am Untersberg gepachtet. Der Großvater war selbst außerordentlich sportlich. Das war ja der Grund, warum er den Kindern eben so viel sportliche Erziehung zuteil werden ließ. Er hat einmal ziemlich alles, was damals an Leichtathletik war, betrieben, war ein ausgezeichneter Fechter, hat an Veranstaltungen teilgenommen, hat auch Preise erfochten und war leidenschaftlicher Bergsteiger. Das hat er dann also mit der Jagd verbunden, das ergänzte sich sehr gut, denn zu der Zeit, also etwa um 1880, waren ja die sportliche Betätigung eigentlich fast auf allen Gebieten mehr in den Kinderschuhen. Seine Erholung, die er sich also wirklich nur sehr bescheiden, im kleinen und bescheidenen Maß gönnte, bestand aber nicht nur so im Sein im Kreis der Familie, in der Ausübung der Jagd. Er hat auch sehr viel für Brauchtum übergehabt. Die Mama hat erzählt, dass er gerne und oft mit den Leuten zusammengesessen ist, sich mit den Holzknechten und mit den Jägern. Und er hat, obwohl er eigentlich absolut nicht musisch war, jedenfalls habe ich in all den Erzählungen nirgendwo irgendwelche Anhaltspunkte in der Richtung gefunden, dass man sagen könnte, er wäre ein musischer Mensch. Ist auch weiter nicht verwunderlich, denn er war ja ausgesprochen mathematisch, naturwissenschaftlich ausgerichtet als Chemiker. Aber er hat Zither gespielt. Zither ist an sich ein ziemlich schwer zu spielendes Instrument und es ist erstaunlich, woher er die Zeit genommen hat, das zu erlernen. Er hat sogar sehr gut Zither gespielt. Die Mama hat mir erzählt, dass er oft, also möchte ich sagen, in Gasthäusern, also so eine, nicht gerade Konzerte gegeben, aber doch in einem größeren Kreis gespielt hat und damit auch recht viel Beifall geerntet. Neben seinen Forschungsarbeiten, die er ja auf weiten Gebieten, das ist ja jetzt schon ziemlich jetzt doch also herausgeforscht, was er alles betrieben hat, befasste er sich, und das ist auch etwas komisch, mit Okkultismus, und zwar sehr intensiv. Das weiß ich wieder weniger von meiner Mutter, sondern von meiner Großmutter. Die hat das sozusagen von ihm übernommen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Mensch, der also durch und durch schon von seiner Forschungstätigkeit und von der Berufstätigkeit her Realist sein musste, also der jede These also in irgendeiner Form wissenschaftlich zu verifizieren hatte, sich mit okkultistischen, also keinesfalls beweisbaren Problemen herumgeschlagen hat. Das hat er aber in sehr ausführlichem Maße getan. Und das ist auch verschiedentlich in seinen Nachrufen und in verschiedenen Äußerungen, die ich auch von, also im Zusammenhang von Leuten, die noch ihn kannten, gehört habe, ist das immer wieder bestätigt worden. Daneben war er Freimaurer. Freimaurer scheint er aus tiefster Berufung heraus gewesen zu sein. Und er hat auch offenbar schon, wie er sein Ende herannahen spürte, veranlasst, dass, also hat es angeordnet, dass seine Bestattungsstelle die Embleme, also die Symbole der Freimaurerei zu enthalten haben. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Die Stadt Hallein hat ihm ja ein Ehrengrab gestiftet. Das ist an der Ost, eigentlich Südostseite der alten Kirche, im alten Halleiner Friedhof, eine Gruft, ähnlich wie wir sie auch die Ehrengräber am Zentralfriedhof haben, mit einer Einfassung. Und die zeigen deutlich die Symbole der Freimaurerei, also Kelle, Zirkel, Hammer, das ist in Reliefs in dieser Umfassung angebracht. Er hat sich auch mit allen möglichen Dingen, die schon irgendwie mit seiner Tätigkeit des Chemikers befasst, zum Beispiel auch bekannt mit der Erzeugung, mit der synthetischen Herstellung von Edelsteinen, die ja eigentlich keinen praktischen Wert hatte. Das waren, man möchte sagen, wissenschaftliche Spielereien. Tatsache ist, dass es ihm gelungen ist. Und meine Großmutter hatte auch, und ich habe sie auch selbst noch gesehen, leider weiß ich nicht, wo sie hingekommen sind, in diesen vielen Schicksalen und Umschichtungen, die also in einer ehemaligen Großfamilie eben vor sich gehen, gehen leider Gottes solche Dinge unter. Aber ich kann mich genau erinnern, dass ich diese Edelsteine, die der Großvater gemacht hat, gesehen habe. Nun, es hat mich natürlich als Bub enorm interessiert, aber ich war irgendwie enttäuscht. Man stellt sich da hier also prachtvolle geschliffene Smaragde oder Saphir oder etwas vor. Und tatsächlich waren es also ziemlich unansehnliche Körnchen, die also eher kristallinisch als kristallisch waren, und aber sicher zweifellos chemisch, wenn man sie hätte also analysiert, chemisch, die Bestandteile des betreffenden Edelsteines enthalten hätten in der Zusammensetzung, und die er dann unter Druck, ich weiß nicht, natürlich mit großer Hitze, es kann also nur in der Bogenlampe, oder ich weiß nicht, wie er das experimentiert hat. Tatsache ist, dass er also sich sehr, sehr viel mit der synthetischen Edelsteinherstellung befasst hat und also auch solche Produkte zustande brachte. Meine Großmutter verstand natürlich überhaupt nichts von der Arbeit, nämlich von der Arbeit ihres Mannes. Sie hatte rein Repräsentationsfunktion, das ist übrigens auch in der Zeit ja so üblich gewesen. Sie hat den Haushalt geführt und hat dem Haushalt vorgestanden, hat also die Gäste empfangen und Honneurs gemacht, Konversation geführt und wie halt, was man halt dergleichen darunter verstand. Und das Einzige, was sie also von ihm oder dieses gemeinsame Interesse, was sie mit verbunden hat, das war eben der Okkultismus, den sie dann also auch bis zu ihrem Tod weiter gepflegt hat und so also entsprechende Literatur und Übungen und alles, was es auf diesem Gebiet irgendwie ihr zugänglich war, hat sie also an sich gebracht und hat es gelesen. Sie hat allerdings auch ihre Familie ziemlich bevorzugt. Das heißt, es waren ihre Brüder und ihre Cousinen sehr häufig Gast in Hallein. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie stand es denn mit der Mutter des Großvaters? Er selbst ist mit großer Liebe an seiner Mutter gehangen. Das darf der, in dem Zusammenhang möchte ich noch einmal erinnern, dass er aus sehr bescheidenen Verhältnissen gestammt hat und seine Mutter sicher sehr viel Opfer brachte, dass der Junge studieren konnte. Ich weiß nicht, und das ist auch nicht mehr irgendwie, glaube ich, eruierbar, woher die Mittel stammten. Er hat ja schließlich auch an der Sorbonne in Paris studiert. Also doch an einem fernen Studienort und das hat ja auch damals ziemlich Geld verschlungen. Wie und wodurch dieses Studium finanziert werden konnte, ob er Gönner hatte oder das, darüber kann ich eigentlich nichts mehr sagen. Tatsache ist, dass die Mutter, also die Urgroßmutter, einige Male, aber nicht sehr oft, das weiß, hat mir die, meine Mutter auch erzählt, in Hallein zu Gast war. Und sich natürlich als bescheidene, einfache Frau in diesem Riesenzirkus nicht recht zurechtfahren. Sie war nicht sonderlich glücklich da. Dazu mag noch beitragen, dass ja zwischen der Schwiegermutter und der Schwiegertochter, wie in der Regel und in so einem Fall ja vielleicht besonders kein sehr gutes Verhältnis bestand. Ja, bitte, der Großpapa hat natürlich seiner Mutter nichts abgehen lassen und sie ist also bis zu ihrem Tod natürlich in ein sorgfreies und schönes Alter gehabt, aber um wieder ein Modewort zu gebrauchen, sie konnte nicht in die Familie integriert werden. Sie hat also irgendwie den inneren Zusammenhang mit diesem mit der großen Welt verloren, die war ihr fremd und sie ist also, konnte nicht sich damit in irgendeiner Weise abfinden. Ich komme jetzt zu einem Punkt, der im Zusammenhang mit der langen Abwesenheit meines Großvaters von der Fabrik, also von zu Hause, von Hallein, doch sehr wesentlich ist, nämlich die Frage, wie ist denn das möglich gewesen, einen doch großen Betrieb wie die Halleiner Fabrik ordentlich zu führen und wer hat ihn denn eigentlich vertreten? Nun, wer ihn technisch vertreten hat, weiß ich nicht, aber mein Großvater hatte das Glück, das heißt, wahrscheinlich hat er mit der ihm eigenen Fähigkeit, die richtige Person zu finden und anzukehren, gewusst, einen ausgezeichneten kaufmännischen Leiter. Das war der Herr Königsberg. Herr Königsberg hat ein sehr hohes Alter erreicht. Er wurde jedenfalls weit über 90 Jahre und ich hatte die Freude, diesen Mann und seine sehr liebe Frau kennenzulernen und auch viele Stunden mit ihnen zu verbringen. Er war ein Jude aus dem Baltikum, eigentlich ist er ein Russenjude. Er war, hat immer Wert darauf auf die Feststellung gelegt, dass er also russisch erzogen ist. Er hatte das Äußere von Lenin. Aber zum Unterschied zum Lenin hatte er ein geradezu goldenes Herz. Der Mann war die personifizierte Güte. Er muss darüber hinaus ungeheure geistige Qualitäten gehabt haben. Es wäre sonst nicht erklärlich, dass ihm mein Großvater fast voll Pouvoir gegeben hat zur Verwaltung, zur kommerziellen Leitung und Verwaltung dieses großen Werkes und seiner übrigen finanziellen, doch sehr umfangreichen Verbindlichkeiten. Dieser Königsberg muss wirklich also ein Genie gewesen sein auf diesem Gebiet, dabei treu, ergeben, verlässlich, also alle guten Eigenschaften, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich möchte in diesem Zusammenhang und nachdem das ja der Nachwelt überliefert werden soll, ein bisschen bei diesem Punkt verweilen. Die Königsberg, die Frau war eine Belgierin, wesentlich jünger als er, hat aber auch ein sehr, sehr hohes Alter erreicht und sie hat mir im Jahre 1956, ich habe den Brief, das war der letzte Brief, den ich aus Brüssel, das war dann der Alters- und Ruhesitz dieses Ehepaars, waren wir noch in Kontakt. der Königsberg war ein präziser Denker, wenn man sich mit ihm unterhalten hat, war man verblüfft, wie er alles behalten konnte, wie logisch knapp seine Antworten waren. Und als Gesellschafter war er, also einmalig, er konnte die Leute unterhalten, obwohl nicht irgendwie sehr wortreich, aber durch immer passende, ein bisschen spritzige Bemerkungen. Und er war wirklich also ein ganz großer Gesellschafter und unendlich stolz auf seine russische Abkunft. Ich erinnere mich gut, das hat mir riesig imponiert. Er war wie alle Russen leidenschaftlicher Teetrinker. Nur hat er nie Zucker in den Tee genommen, sondern er hatte eine silberne Dose, eine wunderschön ziselierte Dose, an die ich mich auch sehr gut erinnern kann, und in der befand sich Kandiszucker. Das ist etwas, was es heute auch nicht mehr gibt. Das ist kandierter Zucker, also so gelblich-weiß Kristalle, die an einem Schnürchen an übersättigter Zuckerlösung herauskristallisiert waren. Die wurden also gebrochen in etwa klein haselnussgroße Stückchen. Und die hat man in der, also die hatten die Russen, in den Mund genommen und den Tee in heißen kleinen Schlucken darüber getrunken, bis also der Zucker also zergangen war. Also man hat den Tee über den im Mund befindlichen Zucker gespielt und von diesem Gebrauch, der also uns völlig fremd war, ist der gute Königsberg nie abgegangen, hat sich immer entschuldigt, gesagt, ja, ich bin Russe, und hat sein Döschen herausgenommen, hat den Zucker im Mund mit, und das hat also mir einen kolossalen Eindruck gemacht. Und dieses Ehepaar, wir sind natürlich durch die ganzen langen Jahre, die wir außer Kontakt waren, und dann durch die Kriegsviren auseinandergekommen. Aber in der Nachkriegszeit haben sich die Königsbergs als Erste wieder gemeldet, und ich freue mich, oder habe mich sehr gefreut, dass sie den Krieg, also wie weiß ich nicht, überstanden haben. Und sie waren also in Stockel, das ist bei Brüssel, ein Vorort Brüssel, haben sie ihren Alters- und Ruhesitz und haben mich wesentlich unterstützt. Ich bin ihnen da unendlich dankbar gewesen. Sie haben an allen Kindern gehangen, enorm. Also die Nachkommenschaft Kellner war ihnen eilig. Diese, möchte ich sagen, Nibelungentreue, die sie dem Großvater gegenüber hatten, die haben sie sozusagen auch übertragen auf die Nachkommenschaft und bis auf die Enkel herunter. Die Margaret Königsberg hat mir aus Belgien, aus dieser Organisation damals, ununterbrochen Päckchen geschickt mit Kleidern und Kakao und Trockenmilch und Trockenei und also diese ganzen Hilfspakete, nicht mehr, und wie es mir geht und so weiter. Das war ein außerordentlich reger Briefwechsel. Jedenfalls hatte der Großvater in Königsberg den geeigneten Mann, der also das sein volles Vertrauen hatte und vor allem geistig die Fähigkeit, dieses doch große Werk einwandfrei zu leiten, sodass er sich es erlauben konnte, über lange Strecken seinen Reisen, seinen Geschäftsreisen, nicht wahr, ohne Sorge nachzugehen. Wann die Übersiedlung nach Wien in die Hohe Warte stattgefunden hat, weiß ich leider nicht. Die Hohe Warte selbst war ein gewaltiges Haus. In ihrem Stil, noch die Jugendstilzeit, nur hat mein Großvater seinen Wünschen entsprechend einige Adaptierungen vorgenommen. Er war nicht nur Okkultist, er war auch Astrologe, das gehört irgendwie auch vielleicht zusammen, und hat sich daneben auch natürlich mit Astronomie befasst. Und er hat in der Villa Hohe Warte eine Sternwarte einrichten lassen, eine kleine Kuppel, die aber vollkommen für Beobachtungszwecke eingerichtet war. Das heißt, sie war drehbar, siderisch. Sie ist mit der Erdumdrehung, mit der Sternbahn mitgelaufen und hatte, also ist adjustiert gewesen mit einem Refraktor, ich weiß nicht wie viel Zoll, aber es war ein mittelstarkes Glas, mit dem man also erstklassige Beobachtungen machen konnte und dann das übliche Instrumentarium, die es eben auf einer Sternwarte notwendigerweise zu finden ist. Daneben hatte die Hohe Warte ein hübsches Glashaus. Ich war ein einziges oder zweimal als Kind dort. Ich habe eine sehr dunkle Erinnerung. Das muss gewesen sein etwa 1913. Das war also schon lange nach dem Tod des Großvaters, aber da war die Hohe Warte noch im Besitz unserer Familie. Sie ist ja dann, musste natürlich verkauft werden, weil sie einfach nicht mehr zu halten war. Und außer dem Glashaus war ein kleines Gärtnerhäuschen. Und was mir also auch damals sehr imponiert hat, das hat der Großvater schon in seinen ganzen Intentionen für das Turnen, einen richtig gehenden Turnsaal unten mit allen Geräten wie ein normaler Turnsaal einer Schule. Also es gab Bahren, es gab einen Rundlauf, es gab Stangen, es gab Seil, Bock, Pferd und so weiter, es war Matten natürlich, alles da. Es war ein nicht sehr großer, aber ein geräumiger Turnsaal, in dem man also alle Übungen ohne weiteres abführen konnte. Ich kann natürlich nicht sagen, ob der Haushalt als solcher in Hallein oder in Wien größer war. Eines ist jedenfalls sicher, das weiß ich aus den Erzählungen meiner Mutter, die gesellschaftlichen Verpflichtungen waren natürlich in Wien bedeutend mehr. Das ist ja klar, sie war ja schließlich, Wien war ja die Hauptstadt. Hallein war ja doch mehr oder weniger aus der Welt und ein Industrieller hatte natürlich eine ganze Menge Leute zu empfangen, Besuche einzuladen, Essen zu geben und dergleichen mehr, wie es halt die Bestellung mit sich bringt. Es wäre nun noch einiges zu sagen über die Ausbildung der Kinder. Die war sehr unterschiedlich. Meine Mutter und die Schwester, die ältere, die Tante Nora, die hatten das, was man eventuell Lizealausbildung nennen könnte. Das heißt eigentlich nichts mehr als eine etwas bessere Bürgerschule. Sie haben über weite Strecken gar keine öffentliche Schule besucht, sondern Heimunterricht gehabt und haben die Prüfung dann an einem mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Institut oder öffentliche Schule oder dergleichen abgelegt. Der Schwerpunkt war natürlich dieses Ziel, also Kunstverständnis, Konversation machen, Fremdsprachen, Literatur und dergleichen mehr. Also praktische Fächer und reale Fächer wie Mathematik, Darstellende oder Physik oder Chemie, das war sehr schwach und ich habe oft gestaunt, wie unwissend meine Mutter bzw. meine Tante war auf diesen Gebieten. Anders war es natürlich bei den jüngeren Geschwistern der EED, also mein Onkel hat eine komplette ordentliche Realschulausbildung mit Matura, also Mathematik darstellende, also nach den damaligen Studienordnung als Hauptfächer und daneben Französisch und Englisch, also die beiden führenden Fremdsprachen. Daneben, glaube ich, war wahlweise konnte Latein Unterricht genommen werden, das war jedenfalls ein Freigegenstand. Die Tante Wiede, die Jüngste, hat Realgymnasium-Matura und hat anschließend Jus studiert und auch zum Dr. Jur promoviert worden. Also die Unterrichtung und die geistige Erziehung war sehr unterschiedlich. Körperlich, das habe ich schon eingangs erwähnt, war wieder ein Unterschied. Die Tante Nora hatte als Kind, da war sie etwa 9 oder 10 Jahre, in Hallein beim Rodeln einen Unfall und eine sehr unangenehme Hüftgelenksverletzung, die leider nach den damaligen Mitteln offenbar nicht richtig auskuriert werden konnte. Sie ist dann ins Spital nach Salzburg gekommen und zwar die Hüftgelenkspfanne, also ein Bruch, mit dem Ergebnis, dass die Tante Nora also ihr Leben lang einen kürzeren Fuß behielt. Sie hat immer gehinkt, das hat man sagen wir, beim Tanzen oder so nicht, aber beim Gehen hat man sehr stark gespürt. Längere Strecken gehen oder Bergsteigen hat sie außerordentlich angestrengt. Also sie war an sich nicht sportlich, hat früh überhaupt kein besonderes Interesse gehabt, aber das hätte natürlich auch, wäre natürlich ein Manko gewesen. Die Tante Widi war völlig unsportlich. Der Onkel Edi war in seiner Jugend, das wurde mir so übereinstimmend von allen Geschwistern manchmal sehr humorvoll geschildert, der war ein dicker, runder Knabe und absolut unsportlich, also bis zu seiner Jünglingszeit hinauf. Und dann ging es aber rapid, das heißt, dann nahm ihm die Schule in die Kur. Komischerweise hat mein Großvater dem eigenen Sohn gegenüber nicht, sagen wir, die Härte in sportlicher Sinn wieder meiner Mutter, also der älteren Tochter, angeteilt. Also das war ihm irgendwie, war er schon vielleicht zu alt, oder also der Altersunterschied, wie dem auch sei. Der Onkel Edi wurde eigentlich erst im Weltkrieg so richtig in die Kur genommen. Er muss ja gleich nach der Matura musste einrücken, ist dann als einjährig Freiwilligenjahr noch gemacht und ist dann also als Leutnant dann in den Krieg gegangen. Und ist dann später ein ganz ausgezeichneter Sportsmann geworden. Also die Veranlagung war vom Großvater, der ja wirklich ein guter Sportsmann war, in vielen Disziplinen. Das ist also auf den Onkel Edith ohne Zweifel überkommen und der hat es dann also auch entsprechend ausgewertet. Was die Krankheit und der Tod meines Großvaters betrifft, da ist auch von meiner Großmutter sehr viel hineingeheimnist worden. Also nicht nur familienintern, sondern ja auch, wie aus den einzelnen Zeitungsberichten zu ersehen war, ist da viel Tratsch heraus, dass es mit seiner schwarzen Magie zusammenhängt und mit irgendwelchen Experimenten, und sein Assistent ist auch gestorben unter geheimnisvollen Umständen. Es ist da außerordentlich viel erzählt und herumgetragen worden, was aber real, also wirklich wissenschaftlich gesehen, dahinter ist, ist sehr schwer aus diesen Ganzen herauszudenken. Ich habe den Totenschein, der im Besitze meines Cousins ist, nur ganz flüchtig durchgesehen, werden wir aber die Mühe machen, werden wir den einmal xerokopieren. Es ist ja die Todesursache angegeben, soweit sie also vom Amtsarzt festgestellt worden ist. Tatsache ist, dass aber der Großvater sehr, sehr lang leidend war. Er hat fast ein halbes Jahr in Ägypten zugebracht, um Linderung zu finden und Stärkung. Meine Großmutter natürlich auf diese Reise, wie sie überhaupt sehr viel auf den Reisen mit war, auch begleitet, und darüber gibt es natürlich verschiedene Erzählungen, dass er sich also dort erholt hat. Aber nach seinem verschlimmert. Er war nicht mehr fähig und in der Lage, seinen Arbeiten nachzugehen, und hat sich also bis zu seinem Ende nicht mehr erholen können. Wenn man alles irgendwie zusammenfassend überschauen will, muss man sagen, dass Dr. Kellner eine wirklich faszinierende Persönlichkeit gewesen sein muss. Er muss eine enorme Ausstrahlungskraft gehabt haben, die also seiner Persönlichkeit entströmte. Es war seine menschlichen Qualitäten, seine geistigen Fähigkeiten, gepaart mit einem tadellosen Benehmen und guten geschliffenen Umgangsformen. Also jedenfalls war er also ein Mann, an dem nicht vorüberzugehen war. Weil ja diese Erzählungen für meine Nachkommen bestimmt sind, möchte ich hier etwas nachtragen, was ich auch gerne der Vergessenheit entrissen haben will. Und zwar war das neben den schon früher erwähnten Jagendorfer, der also der Turnlehrer, wenn man so sagen will, gewesen ist, der Fechtmeister Professor Dr. Julius Tronner. Tronner war ein, ist vielmehr geworden, ein Freund der Familie. Er hat die Kinder, soweit sie so Fechtunterricht nahmen, unterrichtet, vor allem meine Mutter, aber später auch dann die Tante Nora, die aber, wie schon erwähnt, nicht sehr viel Freude an sportlicher Betätigung gefunden hat. Die Fußverletzung hat ja in dem Fall wenig gehindert. Der Onkel Edi hat natürlich schon Fechtunterricht genommen, ebenso wie die, aber besonderen Spaß hatten sie nicht. Meine Mutter schon. Sie hat sich auch also als Fechterin ganz gut entwickelt gehabt. Und es war eine komische Fügung des Schicksals, dass ich als Mittelschüler eben diesen selben Professor Tronner als im Realgymnasium als Fechtlehrer, das war bei uns also ein Freigegenstand, auch hatte. Professor Tronner war ehemals aktiver Kavallerieoffizier und musste den Dienst wegen irgendeiner dummen Duellgeschichte quittieren und hat sich dann also als ausgebildet, nicht wahr, akademisch ausgebildet, als Turn- und Fechtlehrer, hat auch die Lehrbefähigung dann bekommen und hat also diesen Beruf dann ausgeübt. Er war daneben leidenschaftlicher Jäger und ist sozusagen wieder auf einen Umweg zu unserer Familie gestoßen und hat mit meinem verstorbenen Vater dann Freundschaft geschlossen, war dann häufig auch Jagdgast in der Jagd meiner Eltern und die Verbindung ist praktisch bis zu seiner Pensionierung und bis zu seinem Tod ist der Kontakt aufrecht geblieben. Er war ein ganz eigentümlicher Mensch, er war kinderlos verheiratet, sehr humorvoll, einen gewissen polternden, etwas preußisch trockenen Humor gehabt und war aber auf seinem Gebiet als Fechtlehrer wirklich ein ganz hervorragender Mann und ist bei uns also in hohen, auch in der Schule, in sehr hohen Ansehen gestanden. Und ich möchte eben hier an dieser Stelle diese Figur, diese Person, die also in dem Leben meiner Mutter und dann auch in meinem Leben eine gewisse Rolle gespielt hat, sozusagen hier ein kleines Denkmal setzen. Und vorläufig werde ich diese Ausführungen beenden, wenn irgendwelche Dinge mir noch einfallen, die erwähnenswert oder zumindest würdig sind, dass man sie da vergessen hat, denn 30 ist ja noch genug Platz, hier noch auf Band zu sprechen.